Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser Herr und Heiland schenkt uns zum Ende dieses Jahres und vor dem Abendmahl, das wir gleich begehen dürfen, ein ernstes Wort aus dem 2. Korintherbrief. Wir wollen hören auf 2. Korinther 13, den Vers 5. Dort heißt es: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Ich lese es noch einmal. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Amen. Wir wollen beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Predigtvers, den du uns gibst, mit dem Prüfauftrag für unseren Glauben. Das wollen wir tun. Wir wollen jetzt gleich in dieser Predigt auf unseren Glauben schauen. Wir wollen dich bitten, dass du unseren Blick lenkst bei dieser Betrachtung und dass du uns aufmerksam machst auf das, was nicht in Ordnung ist, wo da Mängel bestehen, auf das wir durch deine Kraft daran arbeiten können. Ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, insbesondere auch für mich, Herr, dass wir das genau hören für unseren Glauben, was du uns sagst durch dein Wort in dieser Predigt, wo wir schauen sollen, dass wir Buße tun, aber dass wir uns auch verändern. Dass wir das verstehen und dass wir das merken, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns alle. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie die Homepage des TÜV Süd aufrufen, dann finden Sie dort eine Checkliste für Ihr Auto, eine Checkliste, die Sie selber anwenden können, aber mit denen auch die Prüfer dieses Institutes an Ihren Wagen herantreten, wenn bei Ihnen die TÜV-Plakette abgelaufen ist. Und diese Checkliste umfasst 8 Punkte. Da werden dann die unterschiedlichen groben Bereiche im Auto aufgeführt und jeweils zu den 8 Punkten wird immer noch mal detailliert gesagt, was da genau gemacht wird. Da wird sich zum Teil schon um die Bremsen gekümmert, um die Reifen, um den Motor, um den Auspuff, um die Beleuchtung, um die Lenkung, um die Karosserie und um die Scheiben. Und da gibt es immer wieder Unterpunkte, aber das sind so die Hauptpunkte, wenn Sie Ihr Auto zum TÜV bringen halt, mit denen sich dann der TÜV-Gutachter beschäftigt und dann schaut, wo gegebenenfalls Mängel sind. Ich habe heute auch so einen 8-Punkte-Checkplan mitgebracht und wir wollen uns heute prüfen, wo wir stehen im Glauben, was mit unserem Glauben los ist. Am Ende dieses Jahres, wo wir in ein neues Jahr gehen, wollen wir nochmal selber gucken, und da kommt kein TÜV-Prüfer, da kommt auch kein Pastorenprüfer, sondern Sie selber sind gerufen, mit Hilfe des lebendigen Gottes jetzt zu schauen, wo bin ich denn da in Ordnung im Glauben durch Gottes Gnade, aber wo ist denn bei mir auch ein Mangel? So habe ich diese Predigt überschrieben, Glaubens-TÜV, und habe 8 Punkte mitgebracht. Ich möchte sprechen nicht über Bremsen, Reifen, Motor, Auspuff, Beleuchtung. Nein, ich möchte sprechen als erstes über die getroffene Entscheidung, als zweites über die persönliche Sündenerkenntnis, als drittes über das geistliche Wachstum, als viertes über den aktiven Dienst, als fünftes über gehorsames Leben, als sechstes über echte Demut, als siebtes über selbstlose Liebe und als 8. über felsenfeste Heilsgewissheit. Und keine Angst, das sind jetzt nicht so lange Punkte wie sonst, sondern die sind alle gekürzt, aber da müssen Sie gegebenenfalls nacharbeiten, wenn Sie merken, dass Sie da noch Bedarf haben. Das Erste, ich möchte als Erstes sprechen über die getroffene Entscheidung. Ich habe jeweils zu den Punkten ein Bibelwort mitgebracht, hier zu diesem Punkt, Josua 24, Vers 15, da sagt Josua zum Volk: So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist das Allerwichtigste, wenn wir unseren Glauben betrachten, dass wir wissen, an wen glauben wir denn? Und das möchte ich heute auch nochmal fragen. Wissen, dass die meisten von euch wiedergeboren sind, dass sie den Heiligen Geist haben. Und doch sind immer wieder Menschen auch unter uns, die noch nicht an den lebendigen Gott, in Jesus Christus, glauben, weil sie den Heiligen Geist noch nicht haben. Die daran glauben, dass wenn man sich gesund ernährt und immer wieder zum Arzt geht, sich einmal mehr durchchecken lässt, dass man dann irgendwann ein langes Leben kriegt halt. Nicht daran glauben, dass man viel Geld verdient halt nicht, dass man dann unbesorgt leben kann halt nicht. Die alles Mögliche glauben an irgendwelchen Aberglauben, an irgendwelche anderen Götter, aber nicht an Jesus Christus. Und das ist meine erste Frage, wo ich euch prüfen möchte halt, wo ich bitten möchte, prüft euch selber. Glaubst du an Jesus Christus? Bist du wiedergeboren? Hat Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben, ja oder nein? Weißt du, was passiert, wenn du heute Abend 24 Uhr nicht erlebst und nicht ins Jahr 2017 rutscht, sondern wenn der Herr dich heute Abend um 20 Uhr abruft? Weißt du, wo du dann bist oder nicht? Jemand, der die Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, der weiß, was dann los ist. Jawohl, ich weiß, wenn ich heute Abend 2017 nicht mehr erleben werde, dann bin ich sofort im himmlischen Jerusalem. Halleluja. Und wenn du da noch Fragen hast, Probleme hast, dann bist du noch nicht im Glauben, dann hast du noch nicht den Heiligen Geist. Und dann fehlt dir das Wichtigste. Das ist etwas so, als wenn da einer mit dem Auto zum TÜV kommt, ist ein prima Motor drin, eine prima Karosserie, nur leider keine Bremsen. Da gibt es keine Plakette. Das Ding ist lebensgefährlich, das führt den Tod, wenn du dich mit so einem Fahrzeug in Bewegung setzen würdest. Halt nicht. Das geht für einen kleinen Moment gut, aber dann gibt es die ganz große Katastrophe. Spätestens, wenn du das erste Mal das Ding anhalten willst, dann gibt es den ganz großen Unfall. Und genauso ist es, wenn man keine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Und da möchte ich euch bitten, alle, wie ihr hier seid, prüft euch selber. Steht ihr im Glauben? Seid ihr im Glauben? Habt eine lebendige Beziehung zum Herrn dieser Welt? Wisst ihr, dass Jesus Christus lebt? Und das weiß man genauso, wie man weiß, dass man verheiratet ist oder dass man nicht verheiratet ist. Kann ich auch jeden fragen. Und da müsst ihr euch selber prüfen. Ihr müsst es mir nicht sagen. Ihr müsst es mit dem lebendigen Gott ausmachen. Und wenn ihr diese Frage mit Nein beantwortet, wenn ihr sagt hier Nein, ich weiß das nicht, dass Jesus lebt, bitte, dann setzt euch in Bewegung. Am besten noch heute Abend halt. Nicht warten, sondern trefft die Entscheidung für Jesus Christus. Ist eure Entscheidung für Jesus Christus klar? Das ist der erste Prüfpunkt. Viele von uns, die meisten von uns, können das bejahen. Wunderbar. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Wie sieht es mit einer persönlichen Sündenerkenntnis aus? Auch hier wieder ein Wort. Römer 3, Vers 22 und 23. Da sagt uns der Herr, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Nicht nur diejenigen, die nicht wiedergeboren sind. Das sind alles Sünder. Aber auch diejenigen, die wiedergeboren sind. Die schon 20 Jahre im Glauben stehen, die hauptamtliche Christen sind, aber auch die erst 2 Jahre dabei sind und eben nur so mitlaufen, so ein bisschen halt. Alle Sünder, allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Und das ist wichtig, dass wir das persönlich erkennen, gerade wenn wir auch nachher zum Abendmahl gehen. Da wollen wir uns daran erinnern, dass Christus für uns, für mich gestorben ist. Das Abendmahl ist nicht nur ein nettes Beisammensein, wo wir uns als Gemeinde stärken. Das wird heute häufig von den Theologen der praktischen Theologie erzählt. Das ist ein Gemeinschaftsmahl, wo Gemeinde sich erlebt am Tisch des Herrn. Das ist nicht falsch. Aber das Entscheidende, was Jesus gesagt hat, nicht irgendwelche Theologieprofessoren, sondern was Jesus getan hat, nicht denkt daran, was auf Golgatha geschehen ist, so ob ihr euch darauf trefft am Tisch des Herrn. Wir sollen denken ans Kreuz von Golgatha und nicht nur als eine historische Reminiszenz an das, was damals gewesen ist vor knapp 2000 Jahren, sondern dass es für mich geschehen ist. Weil ich nämlich Sünder bin. Für mich ging Jesus Christus nach Golgatha. Ist dir das bewusst? Richtig bewusst, dass der Heiland für dich gelitten hat, für deine Sünden, für deine Schuld. Und dass du das wirklich vor Augen hast. Ich sage euch das, euer Pastor ist ein Weltmeister darin, die Splitter im Augen anderer zu erkennen. Da bin ich ganz groß drin. Aber ich habe immer wieder Probleme, die Riesenbalken in meinem Augen zu erkennen. Das ist ein Punkt, da hat der Herr mich im Geist erwischt. Da muss ich immer wieder nacharbeiten. Bei allem, was der Herr Gutes an mir getan hat und dass er mich zum Heiligen gemacht hat, nicht weil ich besser bin, sondern jeder, der den Heiligen Geist hat, ist heiliger halt nicht. Aber ich bin und bleibe bis zum letzten Tag auf dieser Welt, bis zum letzten Atemzug ein Sünder und bedarf der Vergebung des Heilandes Jesus Christus. Aber ganz häufig ist mir das nicht bewusst. Und ich denke, der eine oder andere wird vielleicht auch bei diesem Punkt nicht das Häkchen machen können, sondern sagen, hier muss ich nacharbeiten. Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Ist dir bewusst, dass du Sünder bist? Ein drittes in diesem Glaubens-TÜV, das geistliche Wachstum. Jetzt geht ein Jahr zu Ende, 2016, kann man so Revue passieren lassen, da kann man gucken, was ist denn alles gewesen, wo waren wir im Urlaub, was ist gelungen im Garten mit der Ehefrau und. Aber bitte schaut mal drauf, wie euer geistliches Wachstum ausgesehen hat. Gott ruft uns dazu auf, das Wort, das ich euch mitgebracht habe, Epheser 4, Vers 15, da heißt es, lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Glauben ist ein Wachstumsprozess. Der ist nicht damit zu Ende, dass du eines Tages mal wiedergeboren bist, halt nicht. Da ist es losgegangen. Aber das muss weitergehen. Das ist wie bei einem Menschen, der geboren wird, halt nicht. Wenn so ein Baby auf die Welt kommt, nicht geboren wird, da sind alle froh und freuen sich halt nicht. Da kommen die Onkels, die Tanten, die Omas und die Opas, alle super, 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 wenn da die 2, 3 Tage alte Kind ist. Die Ärzte kommen auch, die machen dann direkt beim ersten Tag, machen die dann Untersuchungen halt nicht. Da gibt es dann mittlerweile bis zum 8. Jahr hast du 10 Untersuchungen, U1, U2, U3. Erste gibt es nach 4 Stunden, zweite U2 Untersuchung nach 10 Tagen, U3 nach 6 Wochen, U4 nach 4 Monaten, U5 nach 8 Monaten. Die Frauen kennen das alle halt nicht. Da wird immer wieder geguckt, ist das körperliche Wachstum, sind die kognitiven Fähigkeiten bei diesem Kind richtig vorhanden? Halt oder müssen wir nacharbeiten? Leider, liebe Gemeinde, gibt es sowas nur im körperlichen Bereich, also bei den Medizinern. Dankbar dürfen wir sein, dass wir sowas in Deutschland haben. Aber leider nicht im geistlichen Bereich. Da müssen wir selber gucken. Da kommt nicht der Pastor vorbei und sagt, guck mal, ich mache jetzt mal die U7 bei dir. Bist du denn gewachsen oder nicht? Sondern das müssen wir schon selber tun. Und da möchte ich euch bitten, seid ihr im Glauben gewachsen im letzten Jahr? Prüft euch da bitte selber halt nicht. Oder gibt es da Wachstumsstörungen? Es gibt so 3 Bereiche, das sage ich immer wieder, wenn es um Wachstum geht, wo wir uns betrachten sollen. Seid ihr gewachsen in der Lehre? Ist eure Erkenntnis über Jesus Christus größer geworden? Würdet ihr sagen, ich bin heute ein Stück weit tiefer in die Lehre eingetaucht über Jesus und glaubt mir, da seid ihr nicht mit fertig, niemals. Das schließt du nie ab, ganz im Gegenteil. Je mehr du davon weißt, und ich bin hauptamtlich dabei halt, nicht? Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und ich merke immer wieder, wie viel mehr ich noch lernen muss. Aber ich frage euch, seid ihr in der Lehre weitergekommen? Zweitens, seid ihr weitergekommen in eurer Liebe, nicht? Gott ruft uns da ja auf, nicht ihn zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft halt, nicht? Bist du da weitergekommen im letzten Jahr? Und auch in der Liebe zu deinem Nächsten? Oder hat es da gestockt? Und wie ist es im Loslassen? Ist ja auch so ein Ding, dass der Herr uns sagt, wir sollen loslassen von dieser Welt, nicht? Oder hast du im letzten Jahr noch mehr geklammert, nicht? Noch mehr an der Kohle, nicht? Noch mehr an den Aktienpaketen, nicht? Oder kannst du auch loslassen? Prüf dich mal an diesen 3 Punkten. Bist du weitergekommen in der Lehre? Erste L, bist du weitergekommen in der Liebe? Zweite L, bist du drittens weitergekommen im Loslassen halt, nicht? Bist du gewachsen im Glauben, ja oder nein? Kannst du da einen Haken machen bei deinem Glaubenstüff oder musst du sagen, nee, da muss ich tatsächlich nacharbeiten? Ein viertes, wo wir uns prüfen wollen, ist der aktive Dienst. Jesus sagt in der Bergpredigt, knallhartes Wort, Matthäus 7, Vers 19 bis 21, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Da sind Bäume, die bringen Frucht, so ein bisschen Frucht, aber nicht genug. Hier wird ausdrücklich gefordert, gute Frucht, und zwar nicht von irgendeinem. Nicht der Pastor Latzel setzt euch jetzt so ein Stück weit religiös unter Druck, sondern wir alle, und vor allen Dingen ich muss hier hören, wir sind aufgefordert, gute Frucht zu bringen in dem, was wir tun. Und dazu müssen wir uns eines Tages verhalten vor dem lebendigen Gott. Also die Frage, bringen wir gute Frucht? Ich habe ja vor meinem Vikariat 2 Jahre beim Jugendamt in Frankfurt gearbeitet, hatte da die Heimleitung inne und da oblag es mir immer wieder, die Jugendlichen, wenn die Mist gebaut hatten, die auch dann zu sanktionieren oder zu bestrafen. Die haben manchmal ganz schöne Klopper gebaut, nicht? Da einer ist da mal mit dem Auto über den Hof gefahren, obwohl er gar nicht konnte. Also da sind schon ganz schöne Klopper gefallen halt. Und zu Anfang ist mir das nicht so ganz leicht gefallen, die auch dann wirklich zu bestrafen halt. Und dann hat mir so ein alter Mann aus dem Jugendamt gesagt, mach doch Folgendes, lass die Kinder oder die Jugendlichen sich selbst bestrafen. Das habe ich dann immer gemacht. Ich habe dann gesagt, pass auf, mit denen gesprochen, die bei mir ins Büro gebeten haben, habe gesagt, pass mal auf, das und das ist passiert, so, und pass auf, und jetzt setzt du dich mal auf meinen Stuhl, du bist jetzt ich und ich bin du, und du sagst mir jetzt mal, was für eine Strafe du kriegst, wie es aussieht. Das war ganz interessant. Ich habe das immer erleben müssen, dass wenn die Jugendlichen hingegangen sind und das so ein bisschen aus der Distanz betrachtet haben, die ganz knallhart waren ihrem Urteil und alles, was die dann an Bestrafung für sich selber ausgesprochen haben, musste ich immer nur revidieren. Da musste ich nichts drauflegen. Die waren sehr hart mit dem, was sie gesagt hatten. Und so möchte ich euch auch bitten halt, nicht? Was denkt ihr denn eines Tages, was der Herr Jesus Christus über euren Dienst sagen wird? Über eure Aktivität? Was ihr tut für ihn? Wird er sagen, das ist gute Frucht gewesen oder nicht? Nochmal, die Bibel spricht immer wieder davon, dass eines Tages die Knechte, also die, die wiedergeboren sind, geprüft werden halt nicht. Die müssen dann sagen, was hast du mit den Funden gemacht, die du investiert hast? Und da wird nicht nach ein bisschen Frucht geguckt, sondern nach guter Frucht geguckt. Und nicht alle, das sagt Jesus, die hier Herr, Herr sagen, kommen ins Himmelreich, sondern die, die gute Frucht gebracht haben. Und da möchte ich dich fragen halt, wie sieht's aus? Was ist denn deine Beurteilung über deinen Dienst? Wie sieht der aus? Ein fünftes. Gehorsames Leben. Gott fordert von uns gehorsames Leben. 1. Samuel 15 lesen wir, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam. Das, was Gott uns sagt hier in seinem Wort, 1:1 tun. Und nicht denken, naja, 2000 Jahre alt, hat er vielleicht nicht so gemeint. Müssen wir doch der neuen Zeit anpassen. Immer wieder gemacht worden, auch von Leuten, die klar im Glauben stehen. Saul ist so jemand, der steht im Glauben, der König Saul. Und dann kriegt er von Gott den Auftrag, da kommt nämlich dieses Wort in 1. Samuel 15, vollstrecke den Bann an den Amalekitern. Das hieß, den Bann vollstrecken, alle ausrotten, alle. Mann, Maus, Tiere, alles, das ganze Volk ausrotten. Aber das tut er dann nicht, nicht? Der ist dann an falscher Weise, an falscher Stelle barmherzig, vollstreckt den Bann nicht. Und die Amalekiter werden zu den Erzfeinden Israels. Die alten Rabbiner sagen heute noch nicht, dass die Deutschen Nachkommen der Amalekiter sind. Als der Kaiser Wilhelm Jerusalem besucht hat, nicht Anfang des letzten Jahrhunderts halt nicht, da haben ihm viele Rabbiner nicht die Hand gegeben, nicht weil sie für einen Amalekiter gehalten haben. Und warum gab es Amalekiter? Weil eben Saul den Befehl nicht vollstreckt hat. Und weil er den nicht vollstreckt, kommt Samuel zu ihm und sagt, jetzt nehme ich dir das Königtum weg, weil du nicht gehorcht hast. Und viele Befehle Gottes verstehen wir nicht. Die sind vermeintlich nicht zeitgemäß. Die passen nicht hinein in unsere Welt. Aber wenn wir da anfangen, daran rumzuschrauben, dann nehmen wir uns den Segen. Abraham, das ist so ein Typ, der musste das auch hart lernen. Zu Anfang, der macht also alle möglichen Kompromisse halt nicht. Da sagt Gott zu ihm, geh aus deinem Vaterland halt nicht und lass sie zurück von deinem Vaterhaus. Das darfst du nicht, er schleppt seinen Vater mit. Ne? Und er blockiert ihn nur, deshalb kommt er erst gar nicht weiter. Der nimmt auch den Lot mit halt nicht, seinen Verwandten. Die soll er nicht mitnehmen, es gibt nur Probleme mit denen halt nicht. Der hätte gehen sollen. Später, als er das verstanden hat, nicht zum Ende seines Lebens, als dann ein klarer, brutaler Befehl kommt, zieht er den durch. 1. Mose 22, nicht? Als Gott zu ihm sagt, töte deinen Sohn. Das ist die hammerharteste Geschichte in der ganzen Bibel halt nicht, was von einem Menschen verlangt wird. Töte deinen Sohn, schlacht ihn für mich. Und da zieht der nicht zurück, sondern geht mit seinem Sohn nach oben. Und als das Messer zieht halt nicht, als er bereit ist, wirklich den Befehl Gottes, da greift er ein. Und dann kommt all der Segen. Das, was die totale Katastrophe zu sein scheint, weltlich, weil es ja der einzigste Sohn war, den er hatte halt nicht, wird für ihn zum größten Segen, dass Gott sagt, und weil du das getan hast, da werde ich dir Nachkommen schenken, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer halt nicht. Aber bitte glaubt mir eins, wenn wir meinen, schlauer zu sein als der lebendige Gott und schlauer zu sein als sein Wort und da die Kompromisse in dieser Welt machen und nicht gehorsam sind, ziehen wir allen Segen weg. Wenn wir meinen, wir müssen uns anpassen mit unserer Lehre, ein bisschen friedwertiger Ruhe, wir haben Thema Homosexualität, dürfen wir nicht so laut sagen halt nicht, dass das Sünde ist halt nicht, weil das passt in diese Welt nicht. Ja, vor 50 Jahren konnte es jeder sagen halt nicht. Heute dürfen wir das nicht mehr halt nicht. Da müssen wir Wort Gottes revidieren. Kriegen wir keinen Segen mehr. Bleibt, wenn ihr etwas klar von Gott versteht, dabei. Nicht nur bei diesen harten Dingen, also wenn Gott euch sagt, das und das müsst ihr tun, sondern auch wenn euch ein Trostwort gibt, halt nicht. Nehmt es so an. Egal wie dunkel die Nacht ist, wenn der Herr euch sagt, fürchte dich nicht, dann nimm es an, sei dem gehorsam halt nicht. Und dann wirst du sehen, wie der Segen über dich kommt halt nicht. Und dann möchte ich dich bitten, wie sieht es denn aus mit deinem Gehorsam? Oder bist du auch so einer oder ein Nee, die immer wieder dann so die Kompromisse machen? Ja, ja, eigentlich ja ganz nett, was der Herr sagt, aber nicht, dieses verfluchte Aber, nicht, wenn dann das alles nivelliert wird und eingeschränkt wird. Gehorsam ist besser als Opfer. Bist du gehorsam? Ein 6. Prüfpunkt, echte Demut. Es gibt Menge Brüder und Schwestern, die ich kenne. Die sind gehorsam, die sind aktiv in ihrem Dienst halt nicht. Da passiert richtig was halt, die wachsen in der Lehre. Aber der Widersacher erwischt sie an einem ganz anderen Punkt, nicht? Beim Hochmut. Kriegt in der Gemeinde keiner mit. Aber so zu Hause, wenn man dann so sitzt, nicht? Und so, was bin ich für ein Kerl? Was bin ich für ein Pastor, nicht? Was kann ich für Zahlen schreiben bei den Kollekten und den Gottesdienstbesuchern und alles halt nicht? Und was bin ich für ein Kerl halt, nicht? Und der Widersacher füttert dich noch an und schickt dir noch 3-4 E-Mails, die dich noch bestätigen und, nicht? Und den Hochmütigen, liebe Brüder und Schwestern, widersteht der lebendige Gott. Das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Sünde. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist ganz wichtiges Punkt. Ich habe euch das schon häufig an der Predigt gesagt, an dem ich immer wieder zu arbeiten habe. Mag sein, dass viele von euch sagen, also mit dem Punkt habe ich gar keine Probleme. Dann seid ihr wirklich gesegnet. Für mich ist das immer wieder ein Punkt, wo ich tagtäglich schauen muss, halt nicht, dass der Widersacher mich da nicht erwischt und dass er mich da nicht zieht. Was ganz gefährlich ist, weil, so sagt die Schrift, den Hochmütigen widersteht der lebendige Gott. Deshalb bitte ich immer wieder einfach auch Gott darum, dass er mir Demut schenkt, ein demütiges Herz. Und wie ist es bei dir, wenn du dich da prüfst? Wie sieht's mit deinem Hochmut aus? Wie sieht's mit deiner echten Demut aus? Und ein siebtes, an dem Punkt muss ich auch sofort den Haken verneinen, halt die selbstlose Liebe, die Gott von uns fordert. Das ist das höchste Gebot, sagt Jesus Christus, nicht? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot, das andere ist aber dem gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich den ersten Teil dieses Doppelgebotes erfülle, aber beim zweiten Teil, bei der Nächstenliebe, hänge ich immer wieder daneben. Da muss ich mir den Haken verweigern. Hingebungsvolle Liebe, das fällt mir sehr schwer. Die Bibel ist ja auf Griechisch geschrieben und im Griechischen gibt es für die Liebe drei unterschiedliche Begriffe. Eros, Philia, Agape. Eros, das ist die eigensüchtige Liebe. Nicht ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Die kennt nur sich selber. Meine Gesundheit, meine Frau, meine Kinder, ich, ich, ich. Die Philia, das ist die Liebe, die nicht nur sich selber kennt, sondern auch das Gegenüber. Das ist die freundschaftliche Liebe halt, nicht? Und das Dritte, das ist die Agape, das ist die hingebungsvolle Liebe. Die fragt nicht mehr nach sich selber, sondern nur nach dem anderen. Das ist die Liebe, von der auch gesagt wird, dass Gott die Liebe ist. Nicht? Gott ist nicht der Eros halt, nicht? Und Gott ist auch nicht die Philia, Gott ist die Agape, die hingebungsvolle Liebe. Und die verlangt er auch von uns, dass wir uns hingeben. Und das ist die Frage, können wir das? Paulus ist so knallhart, der sagt im Heiligen Geist in 1. Korinther 13 halt nicht, wenn wir allen Glauben haben, dass wir Berge versetzen könnten und wenn wir alle Habe den Armen gegeben hätten, aber wir würden diese Liebe nicht in uns haben halt nicht, dann ist alles nichts nütze. Und das ist die Frage, wenn Gott uns das so deutlich sagen lässt, einfach ist die Frage, ist das in Ordnung mit unserer Liebe oder müssen wir da nacharbeiten? Also ich kann da nur sagen, ich habe einen Auftrag. Ich habe ja schon gesagt, nächstes Jahr muss ich viel beten. Ich kann immer wieder darum beten, dass der Herr mir Liebe schenkt. Hingebungsvolle Liebe für andere Menschen halt nicht. Dass mir das gegeben ist halt nicht. Nicht eigensüchtige Liebe, sondern hingebungsvolle Liebe für andere Menschen. Und wie sieht es bei dir aus? Wie sieht das bei dir aus mit deiner selbstlosen Liebe? Mit deiner Agape? Ist da alles in Ordnung? Kannst du da den Haken machen oder musst du da vielleicht auch, wie ich, in die Buße gehen und musst du auch danach arbeiten? Und dann achtes und letztes, in diesem Prüfbericht, in diesem Glaubens-TÜV, die felsenfeste Heilsgewissheit. Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war das Wort, das Bruder Huntemann, als er vor 2 Jahren beerdigt hat, über seiner Trauerfeier stand. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Bruder Huntemann hatte nun im Glauben vieles, vieles, vieles verstanden, war ein ganz, ganz intelligenter Bursche. Eins hat er vor allen Dingen gewusst, dass sein Erlöser lebt. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht promoviert haben, nicht habilitiert haben wie er, aber eins müssen wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Und dass wir, egal wo wir stehen, wissen, dass wenn heute Abend, jetzt bin ich wieder am ersten Punkt der Predigt, wenn heute Abend die letzte Stunde für mich kommt, wenn ich 2017 nicht erlebe, dann muss ich wissen, wo es hingeht, wo ich dann bin. Dass ich dann nicht im Nichts bin, sondern dass ich dann weiß, mein Erlöser Jesus Christus lebt und ich bin im himmlischen Jerusalem halt. Das ist ganz wichtig. Und das ist nicht nur wichtig dem Huntemann gewesen, nicht nur Pastor Latzel, auch die Väter unseres Glaubens, halt nicht die reformierten Väter, die haben uns das ins Stammbuch reingeschrieben, Frage 1 des Heidelberger Katechismus, was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben halt nicht, dass ich mit Leib und Leben, im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss und jetzt kommt es, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und bereit ihm forthin von Herzen willig zu leben. Des ewigen Lebens gewiss. Das ist mir ganz wichtig, dass heute hier niemand rausgeht, der nicht des ewigen Lebens gewiss ist, sondern dass er wirklich diese feste Zuversicht hat, so wie es in Hebräer 11 heißt. Nicht? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dass er die feste Zuversicht hat, dass er weiß, was eines Tages los ist, wenn wir sterben. Wir haben eine Perspektive. Diese Perspektive, die uns als Gläubigen geschenkt ist, ist ewiges Leben. Ewiges Leben und ewige Existenz mit, zusammen mit dem wahrhaftigen und ewigen dreieinigen Gott. Nur durch Glauben allein. Und dass das wirklich ganz feste Gewissheit ist. Und das, was ganz deutlich ist. Ich sage euch eins, manche Punkte bei diesem Glaubenscheck, da konnte ich keinen Haken hintermachen. Aber ich bin dem Heiland so dankbar, dass ich bei diesem Punkt einen Haken machen kann. Genauso wie ich weiß, dass ich verheiratet bin und dass ich eine Tochter habe und dass da oben eine Orgel hängt. Ja? Genauso weiß ich, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist und dass aus lauter Gnaden mir eines Tages ewiges Leben gibt. Nicht, weil ich irgendwas gemacht und getan habe auf dieser Welt, sondern nur, weil ich an ihn geglaubt habe. Und das macht mich fröhlich und froh. Ich habe Heilsgewissheit. Ich bin so froh, hier einen Haken machen zu können. Und ich hoffe, dass ihr alle hier einen Haken machen könnt. Und wenn nicht, bitte, dann müsst ihr nacharbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig halt nicht. Denn das ist der Kern unseres Glaubens, des Evangeliums halt nicht. Dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist nicht? Und dass er uns ewiges Leben schenkt, ohne unseren Verdienst. Wir haben jetzt einen Glaubens-TÜV gemacht. Wir haben über 8 Punkte gesprochen, die Glauben ausmachen. Ich habe euch gebeten, einfach zu gucken, wo müsst ihr denn nacharbeiten? Wenn ich Gott wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, und würde mich testen, ich würde mir nicht die Glaubens-TÜV-Plakette geben. Da ist zwar manches, wo es in Ordnung ist, aber ganz vieles, was auch nicht stimmt. Aber ich bin dankbar, dass ich einen Gott habe, der mir immer wieder die TÜV-Plakette gibt. Der mir immer wieder sagt, Olli, du bist ein Versager, du bist ein Sünder, du schaffst vieles nicht, aber ich verzeihe dir. Komm nur unter mein Kreuz und lass dir deine Schuld abwaschen. Und dann kriegst du neu von mir die Plakette und dann kannst du weitermachen. Und wisst ihr, genauso möchte Gott an euch handeln. Wenn ihr jetzt irgendwo den Haken nicht setzen konntet und sagt, da habe ich gefehlt. Da hat es 2016 nicht geklappt mit dem Wachsen in der Liebe, mit dem Liebhaben der anderen Menschen, mit dem geistlichen Wachstum. Dann ist das schlimm. Aber es ist nicht so schlimm, dass es nicht geheilt werden könnte, sondern ihr könnt in das Kreuz treten und dann feiern wir gleich Abendmahl. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir einfach nochmal in der Stille vor Gott treten und ihm all das bringen, was nicht stimmt in unserem Leben. Und das Tolle ist, dass Gott dann sagt, alles wieder in Ordnung und uns dann die Plakette gibt. Und das ist was ganz Großartiges, dass dieser Gott nicht mit uns handelt nach unserer Missetat, sondern dass er immer wieder gnädig und barmherzig mit uns ist. Das Einzige, was er von uns verlangt, ist, dass wir ihm unsere Schuld, unser Versagen, unsere Sünde bringen. Und dazu müssen wir uns immer wieder prüfen in unserem Glauben. Und deshalb ruft uns Gott eben auch heute zu, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.